Liebe Geschwister, wir haben gestern von einem Manne gehört, von dem Psalmisten, der in großer innerer Not war, in der Zerreibung, in der Zermalmung. Wir haben darauf hingewiesen, dass es außerordentlich wichtig ist für solche Zeiten der Krise unseres Glaubens, dass wir dann hinwegsehen von uns auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens. Gerade dann, so wie es Hebräer 12 sagt, wenn wir in unserem Geiste ermüden, einzig und allein deshalb, weil wir in unserer Seele ermatten. Es gibt auch eine Ermüdung des Geistes, die zurückgeht auf eine Ermattung der Seele, die also nicht immer Gründe haben muss, die in der Sünde zu suchen sind oder in dämonischer Beeinflussung. Und da gilt es dann, lasst uns hinwegsehen von mir selbst, von uns selbst, von dem Ich, meiner, mir, mich, auf Jesus, Urheber und den Vollender des Glaubens, der, der in euch angefangen hat, das gute, schöne Werk, sodass du einstmals wie ein Timotheus das schöne Bekenntnis ablegen konntest, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Treu ist, der euch ruft. Es hat einmal einen Gottesmann gegeben, der in eine ganz große Not hineingekommen ist. Das war Moses. Und zwar nach dem Ereignis von dem goldenen Kalb oder von dem goldenen Stier, der dort unmittelbar nach der Gesetzgebung am Berge Sinai von den Israeliten angebetet worden ist, und zwar mit dem Namen Jehova angebetet worden ist. Dies ist wohl einer der Gründe, weshalb dann später die Juden diesen Namen Yahweh oder Jehova aus Ehrfurcht und Furcht überhaupt nicht mehr auszusprechen wagten, sondern Adonai lasen, Herr. Und wenn wir das Umfeld dieses Textes lesen, so wissen wir, dass Gott gesagt hat, ich werde dieses Volk vernichten. Und ich werde dich, Mose, erwählen, werde aus dir ein neues Gottesvolk machen. Es war die große Testsituation, wo der Herr erforschte, was im Herzen eines Moses war. Und wo dann Gott sagt, ich ziehe nicht mehr in deiner Mitte hinauf, denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Wege. Nun schlagen wir einmal auf, 2. Mose 33. Was tut Moses in dieser Situation? Was sagt er? Ich möchte von Vers 11 an lesen. Und Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Das ist natürlich nicht der Vater, das ist uns doch klar, dass das nicht der Vater ist, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, den keiner der Menschen jemals gesehen hat, noch sehen kann, sondern das ist der Felsen, der da mitzog, Jesus Christus, Paulus sagt das, der Jehova im alten Bund, in dem der Name des Vaters ist. Jehova redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mose sprach zu Jehova, siehe, du sprichst zu mir, führe du dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch einmal zu mir gesagt, ich kenne dich mit Namen, Und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Eigentlich steht hier etwas viel Schöneres. Nicht, ich kenne dich mit Namen. Das ist wohl selbstverständlich, dass Jehova Gott, der Elohim, der Heilige Israels, wusste, dass dieser Mann dort unten Mose hieß. Und dass dieser Gott, der uns bei unserem Namen ruft, weiß, wie wir heißen. Sondern eigentlich steht hier, ich kenne dich im Namen oder ich erkenne dich im Namen. In welchem Namen denn? In dem Namen Yahweh, Jehova. Und das ist der Christus. In diesem hochheiligen Namen sind wir Erkannte. So wie es neutestamentlich geschrieben steht, dass wir angenehm gemacht worden sind dem Vater in dem geliebten Sohn. Deshalb schaut der Vater uns an in Christo Jesu und kann in dieser Weise an uns Wohlgefallen haben. Ich erkenne dich im Namen, so heißt es im Hebräischen. Und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn nun wirklich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lasse mich doch deine Wege wissen, damit ich dich erkenne. Das sagt dieser alte, sturmerprobte, treue und gereifte Gottesknecht in einer Krise seines Glaubenslebens. Er sagt nicht etwa, nun will ich mich einmal erinnern an die schönen Zeiten, wo ich mich einstmals bekehrt habe. Oder jetzt will ich mir doch noch einmal vor Augen führen, wie schön das damals war, als ich vor dem brennenden Dornbusch kniete und als ich die Offenbarung deiner Herrlichkeit empfing. Da gedachte ich meines Seitenspiels. Das machen wir ja auch gerne, wenn wir Zeugnis von Jesus geben sollen. Dann erzählen wir dann gerne, wie wir so vor 50 Jahren den Herrn Jesus gefunden haben und wie schön das alles damals war. Und das glaubt dir auch jeder, nur wird dich heute ein junger Mensch fragen, die kaufen dir das ja nicht mehr so ganz ab, wie das früher geschah. Was erlebst du denn heute mit Jesus? Dieser Mann sagt, lass mich doch deine Wege wissen, damit ich dich erkenne, die heilsgeschichtlichen Wege Gottes. Die Wege Gottes, das ist sein Schreiten durch die Jahrtausende, das sind seine Fußspuren, die er hinterlässt in den Äonen der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Die Wege Gottes, das sind seine heilsgeschichtlichen Pläne und Maßnahmen. Und wenn wir Gott erkennen wollen, in seinem eigentlichen Wesen, dann müssen wir auch etwas wissen von seiner Heilsgeschichte und von seinem großen, wunderbaren Gottesplan. Das ist nicht Neugierde, wenn wir uns damit beschäftigen, mit den großen Taten Gottes, sondern das ist für uns nur Mittel zum Zweck. Je genauer wir den Plan Gottes kennen, die Heilsgeschichte Gottes kennen in seinem Wort, in seinem wunderbaren prophetischen Wort, umso klarer wird uns auch das Wesen unseres Vaters vor Augen stehen und vor dem Geiste stehen. Deshalb sagt Moses, so lass mich doch deine Wege wissen, damit ich dich erkenne. Damit ich Gnade finde in deinen Augen. Und siehe, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und Moses sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Welche kühne Sprache hat doch dieser Gottesmann mit seinem Gott gesprochen. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dieses Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volke, das auf dem Erdboden ist, Und Jehova sprach zu Mose: Auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und ich erkenne dich im Namen, im Schem, heißt das Hebräisch. Ich erkenne dich im Namen. Und er sprach, und das ist nun seine zweite Bitte, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und Jehova sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Yahweh, Jehova, vor dir ausrufen. Bis hierhin, zwei Bitten hat dieser Mann, dieser gereifte, treue Gottesmann, treu in seinem ganzen Hause, der mit Jehova von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Lass mich deine heilsgeschichtlichen Wege wissen, damit ich dich erkenne. Und das Zweite, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Da sind wir wieder beim gestrigen Abend. Die Konzentration auf die Taten Gottes, auf das große Du, auf den Ersten, den Letzten und den Lebendigen, Atta, auf den Gottesnamen, auf die Taten und die heilsgeschichtlichen Wirkungen Gottes. Wenn einmal den Aposteln gesagt wird, ihr sollt meine Zeugen sein, dann heißt das ganz gewiss, dass sie Zeugnis geben sollen von dem Herrn Jesus. Und das sollen wir ja auch. Aber im Mittelpunkt ihres Zeugnisses stand nicht ihr Erleben, was sie so tagtäglich hatten, etwa dass der Herr Jesus ihnen einmal geholfen hat, dass sie rechtzeitig wieder in die Küche kamen, damit der Milchtopf nicht überlief. Verzeiht bitte, wenn ich euch das sage, der Herr Jesus hilft uns auch mit dem Milchtopf oder mit dem verlorenen Schlüssel. Aber ihr sollt meine Zeugen sein, das heißt eigentlich, ihr sollt Zeugen sein von mir. Das ist doch ein Schritt weiter. Jesus soll im Mittelpunkt unseres Zeugnisses stehen, nicht wir, die Taten Gottes in Christo Jesu. Und da werden wir nun zu dem hingeführt, was das Bekenntnis unseres Glaubens ist. Wenn wir Zeugen von Jesus sein wollen, dann geschieht das nach dem Wort aus Römer 10, diesem feinen Wort, wo einmal geschrieben steht in Römer 10, Vers 6 und folgende, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt also, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das wäre, um Christus von dort wieder herunterzuholen. Oder, wer wird in den Abgrund, in den Scheol hinabsteigen? Das wäre, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Sondern was sagt sie, die Gerechtigkeit im Glauben oder Ausglauben? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit oder zur Rechtfertigung und mit dem Munde wird bekannt zum Heil, zur Rettung. Das ist das Bekenntnis, das ist das Glaubensbekenntnis. Ich habe als Lehrer im dritten oder vierten Schuljahr etwa, wenn ich Religionsunterricht habe, auch die von mir gestellte Aufgabe, über das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Heute ist das ja anders, da sind wir ja an und für sich angewiesen, nach den Religionsbüchern zu sprechen über die Untergrundsbewegungen in aller Welt und das, was die Ökumene zu deren Finanzierung tut, oder über die Selbstverwirklichung des Menschen, dass man doch ja jedem Menschen die Wege ebnen soll, damit er sich selbst verwirklichen kann, gleich wie, dann auch ein wenig garniert mit der Petersilie der Nächstenliebe, tu ein bisschen was Gutes. Religionenkunde wird ganz groß geschrieben. Allah ist auch ein Weg zu Gott, genauso wie Christus, genauso wie alle anderen, wie Buddha. Oder dass da in einem Religionsbuch steht, wenn du mit deiner Familie nicht klarkommst, es gibt auch andere Formen der Verwirklichung des Lebens, gerichtet an einen jungen Menschen. Zieh doch in die Kommune. Ihr müsst einmal die heutigen Richtlinien euch anschauen, ihr christlichen Eltern, die ihr noch Kinder in der Schule habt. Da wird euch Hören und Sehen vergehen. Und da braucht man schon ein breites Kreuz, eiserne Nerven und eine gute Gesundheit, um als christlicher Lehrer dem standzuhalten und im Kollegium und in der Schule insgesamt, auch gegenüber den Schulräten und Vorgesetzten, gegen den Strom zu schwimmen. Und da bin ich dann ausgerechnet als ein Mitglied der Versammlung. Das sind Brüder, na früher hat man sie Dabisten genannt. Einer der kirchlichsten in unserem Kollegium. Ich lehre die 10 Gebote, ich bringe den Kindern Kirchenlieder bei, ich erzähle ihnen biblische Geschichten, so wie das früher einmal war. Sie lernen bei mir Psalmen auswendig und zwar gerne. Das tun die gerne. Man muss das nur richtig machen. Bush hat mal gesagt, wenn du Menschen fangen willst, dann musst du dein Herz an die Angel hängen, nicht einen Regenwurm. Und dann lernen sie auch bei mir das Glaubensbekenntnis, bei einem Versammlungsmann. Und die Feste des Kirchenjahres, jedenfalls in der biblischen Beleuchtung. Wenn der Herr Schulrat mir was wollte, er hat mir bis jetzt noch nichts gewollt, das braucht ich ihm aber nichts zu sagen, nicht? Er kennt den auch gar nicht. Dann würde ich ihm sagen, lieber Mann, haben Sie schon mal Theologie studiert? Und wenn er sagen würde, nein, dann würde ich sagen, ich habe die erste theologische Prüfung. Da bin ich ja wieder gut heraus in der Beziehung, aber da würde er sagen, wir haben Sie hier ja nicht als Theologe angestellt, sondern als Lehrer. Und Sie sind verpflichtet auf die Richtlinien. Glaubensbekenntnis. Das wollte ich nur etwas zur Auflockerung erzählen. Das ist ja ziemlich lang, das Glaubensbekenntnis. Wenn wir das erarbeitet und geschrieben haben und durchgesprochen haben, dann lernen die Kinder das auch auswendig. Was ist denn das kürzeste Glaubensbekenntnis? Auch in der Urchristenheit hatte man bereits ein Bekenntnis der großen Taten Gottes. Ein Glaubensbekenntnis. Dieses Glaubensbekenntnis hieß Jesus Christos Kyrios. Jesus Christus ist Allherr. 3 Wörter. Heute haben wir mehr Wörter. Heißt es länger geworden. Im Kampf der Kirche, oder sagen wir einmal im Kampf der Gemeinde, gegen allerlei irre Lehren auf dem Wege der Gemeinde durch die Geschichte hindurch, war es notwendig, das Glaubensbekenntnis auszugestalten, auszubauen, abzusichern gegen die Irrlehren der Zeit, die immer wieder aufgebrandet sind. Aber das war das erste Glaubensbekenntnis. Jesus Christus Kyrios. Jesus Christus, der Allherr. Dabei wird es letzten Endes bleiben. Philipper 2. Weil der Herr Jesus gehorsam war bis zum Tode, ja sogar bis zum Tode am Pfahl, am Kreuz, hat der Vater ihn überaus hoch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit in diesem Namen Jesu, nicht in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesu, das ist Genitiv, damit in diesem Namen Jesu sich einmal aller Knie beugen sollen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Die Himmelsbewohner, die Erdenbewohner und die Toten. Und dass ihre Zungen zur Verherrlichung Gottes des Vaters übrigens, frohlockend bekennen sollen. Jesus Christos Kyrios, Jesus Christus ist Allherr. Nicht zähneknirschend. Das sagen unsere Herren Theologen, auch in der Freikirche zum Teil. Paulus sagt zur Verherrlichung Gottes des Vaters. So wird sich einmal das Urbekenntnis auswirken. Dieses gute Bekenntnis, dieses schöne Bekenntnis, das auch ein Timotheus angesichts vieler Zeugen einmal bekannt hat. Paulus erinnert ihn daran zurück, dass er sich an dieses sein Bekenntnis erinnert. Er ist ja daran gebunden. Dieses schöne Bekenntnis liegt im Neuen Testament in einer noch etwas ausführlicheren Form vor. Und zwar zweimal aus dem Munde des Simon ben Jona, der hernach Simon Petrus hieß. Er hat dieses Bekenntnis zweimal abgelegt. Einmal im Anschluss an die ärgerliche Brotrede des Herrn Jesus, wo er davon sprach, dass wer sein Fleisch nicht isst, kein Teil an ihm hat, und wer sein Blut nicht trinkt, kein ewiges Leben hat. Das war eine ärgerliche Rede. Dann heißt es in Johannes 6, von Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm gemeinsam. Das waren übrigens Jünger aus dem weiteren Kreis, nicht aus dem Zwölferkreis. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Nicht wahr? Die zitterten auch schon hinter dem Herrn Jesus her und schüttelten die Köpfe über dieses Zeug, was der Herr Jesus da gesagt hatte. Unverständlich, unmöglich. Und vielleicht blieben die ersten tatsächlich schon ein paar Schritte auf Distanz zu Jesus. Tun wir ja auch gerne, auf Distanz zu Jesus leben. Wollt ihr etwa auch weggehen? Der Herr Jesus sagt nicht etwa, wehe euch, wenn ihr weggeht. Nein, das tut er nicht. Er fragt auch uns in aller Liebe, in aller Freundlichkeit, wollt ihr etwa auch weggehen? Willst du auch weggehen? Willst du auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben es geglaubt und nun wissen wir es auch. Glaube und Erkenntnis, Glaube und Sicherung des Glaubens durch ein präzises Wissen bis hin zur Vollgewissheit, wodurch wir verankert werden im Allerheiligsten der Hoffnung in unserer unsicheren Seele. Ein feines Bekenntnis. Herr, wohin sollen wir gehen? Ja, das ist wirklich die Frage. Wenn du diese Gedanken auch schon einmal bewegt hast, dich von Jesus wegzubewegen, dann frage dich doch auch einmal, wohin willst du denn gehen? Wo hast du denn eine Anlaufstelle für dein unruhiges Herz, für deine gequälte Seele, für deinen unruhigen Geist, für dein armes, sündenbeladenes Leben? Für die Probleme der Jetztzeit und der Ewigkeit, wo denn? Gibt es einen anderen? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von meinen Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Und das hat dann der Petrus noch einmal erkannt, bekannt vielmehr. Es wird uns berichtet in Matthäus 16. Dort, wo Jesus dann beginnt, sein Leiden vorher zu verkündigen, bei Caesarea Philippi, Matthäus 16, 13 folgende. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei. Sie aber sagten, einige sagen, Johannes der Täufer. Andere aber, Elias, der wiedererschienene Elias. Andere wieder, Jeremias oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat bis dorthin im Judentum niemand gesagt. Ganz gewiss haben sie geglaubt an einen Messias, der da kommen soll, der die höchste Spitze und Krone der Menschheit darstellt, der Menschensohn ist und der Davids Sohn ist. Aber dass dieser Messias Sohn Jahwes ist, Sohn Jehovas, Sohn des lebendigen Gottes, das hat bis dorthin im Judentum noch niemand zu bekennen gewagt. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Aber auch ich sage dir etwas, dass du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde erbauen, meine Versammlung erbauen. Und die Pforten des Totenreiches, das heißt die Mächte des Totenreiches, werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ja, das habe ich dann auch als Grundlage unseres Glaubensbekenntnisses mit den Kindern ganz sorgfältig über 2 bis 3 Wochen besprochen. Sie haben fleißig mitgearbeitet, jedenfalls die meisten. Dieses wunderbare Urbekenntnis der Christenheit, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann haben wir auch darüber gesprochen, was das denn nun bedeutet, dass der Herr ihm diesen Spitznamen gibt, Petrus. Nicht, das war ja nicht sein eigentlicher Name, sondern das war ein Ehrenname, ein Zuname. Was das denn bedeutet, dass Jesus zu ihm sagt, weil Petrus felsenhaft heißt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde errichten, das Haus der Gemeinde. Da haben natürlich die Kinder genauso gesagt wie viele Christen, besonders viele katholische Christen, ja, der Petrus ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Und das habe ich erstmal offen stehen lassen, habe eine schöne Matrize gemacht, auf diese Matrize wurde ein schönes Haus gemalt, oben ein Kreuz hinein, schöne Säulen davor und dann stand auf dem Haus die Gemeinde Jesu Christi. Unten drunter ein Felsen mit gewaltigen Brocken, gewaltigen Steinen. Und in diesem Felsen waren ein paar leere Zeilen. Und da habe ich gesagt, da wollen wir doch mal sehen, was wir da reinschreiben. Können wir da Petrus hineinschreiben? Nun kennen die Kinder den Petrus, den haben sie lieb. Mit Petrus identifizieren sie sich. Warum? Weil dieser Mann das sagt, was er denkt. Er war ja immer der Sprecher der Jünger. Dieser Mann hatte sein Herz immer auf der Zunge liegen. Denken wir nur an sein Bekenntnis dann später während der Passion, während des Leidens, wo er sagt, was, einer wird dich verraten? Die anderen vielleicht, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dir treu sein bis in den Tod. Ich sag's den Kindern gerne so, Herr Jesus, und wenn du dann wirklich gekreuzigt werden solltest, weißt du, wer dann neben dir hängt? Dreimal darfst du raten. Der wird heißen Simon ben Jona. Ich werde dir treu sein, bis in den Tod. Ich werde dich nicht verraten. Das lieben die Kinder, dass der Mann sagt, was er denkt. Und dann sind sie immer wieder erschüttert und einige von ihnen zerquetschen dann auch so ein paar Tränchen, wenn der Petrus seinen Herrn verleugnet, wenn er dann draußen steht an der Mauer des hohen priesterlichen Palastes und weint bitterlich, weil Jesus ihn angeschaut hat beim Krähen des Hahnes. Ja, Wir können da nicht Petrus hineinschreiben, nicht? Das wäre ein ziemlich wackelhafter Felsen. Auf diesem Felsen könnte man ja wohl die Gemeinde Jesu Christi nicht bauen. Petrus heißt nämlich gar nicht Felsen. Das wäre ein ganz anderes Wort. Petra müsste das heißen. Petros heißt der zum Felsen Gehörende. Und wer ist denn der Felsen? Petrus muss es selber ganz genau gewusst haben, denn er schreibt in seinem Brief von diesem Felsen, von diesem Eckstein und Grundstein der Gemeinde, den die Bauleute in Jerusalem verworfen haben, den aber Gott zu einem Grundstein der Gemeinde gemacht hat. Jesus Christus selbst. Aber, das fragen kluge Kinder dann auch, weshalb wird denn in diesem Zusammenhang dem Simon dieser Name gegeben? Er hat etwas getan, das war wirklich felsenhaft. Das konnte wirklich zur Grundlage, zum Felsen gehören, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Es war sein Bekenntnis. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Kinder in einem dritten, vierten Schuljahr das dann doch herauskriegen. Ich lasse sie auch zappeln. Ich sage ihnen das nicht. Ich sage, das müsst ihr kriegen. Ich bin dumm, euer Lehrer ist dumm. Ihr seid viel gescheiter. Und einige kriegen das dann doch heraus und sagen, ja, das war das, was der Petrus gesagt hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So sage ich, jetzt haben wir es. Jetzt schreiben wir das in unseren Felsen unten hinein. Das schöne, gute Bekenntnis, das der Petrus, der zum Felsen gehörende, abgelegt hat. Und das hat dieser Mann gewusst. Bei aller seiner schwankenden Charakterhaftigkeit, bei all seinem schwankenden Wesen, bei seiner Schwäche, bei seiner Labilität, die er gehabt hat. Ich bin einer, der zum Felsen gehört. Das darfst auch du sein. Und deshalb darfst auch du immer wieder ein schönes und gutes Bekenntnis ablegen, trotz aller Schwäche, trotz aller Sünde. Wir singen gerne in unseren Gemeinden ein neueres Lied. Und es ist eigentlich schade, dass das nicht in unseren Lobgesingen steht. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, das ist ein wunderbares Lied. Wer in eine Baptistengemeinde geht oder in eine Versammlungsgemeinde oder freie Gemeinde, er wird das kennen. Im neuen Liederbuch steht dieses Lied drin. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Dieses Grundbekenntnis der Gemeinde wurde nun in der Kirchengeschichte oder in der Gemeindegeschichte entfaltet, näher bestimmt, näher deklariert, ausführlicher dargelegt, besonders in der Abwehr gegen die Irrlehre. Ich möchte hierzu lesen 1. Timotheus 3, wo wir dieses Bekenntnis bereits etwas ausführlicher finden. 1. Timotheus 3, da heißt es zunächst einmal in Vers 9 von einem guten Diener Jesu Christi, er solle jemand sein, der das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahrt. Das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahrt. Das Geheimnis des Glaubens ist das eigentliche Wesen des Glaubens, das von einem Menschen erfasst worden ist und das auch nur schwer einem anderen mitgeteilt werden kann. Das, was Jesus dir offenbaren konnte durch das Wort und durch den Heiligen Geist und was du wesentlich und substanziell in deinem Geiste aufgenommen und empfangen hast, das sollst du in einem reinen Gewissen bewahren. Das ist das Wesen eines Diakons Jesu Christi. Und von diesem Geheimnis des Glaubens schreibt dann Paulus in den Versen 14 bis 16. Und das ist nun auch eins der Glaubensbekenntnisse der Urchristenheit. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, dann sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung oder die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit oder der Wirklichkeit oder der Gotteswirklichkeit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen von den Engeln oder von den Boten, gepredigt oder geheroldet unter den Nationen. Ihm wurde geglaubt in der Welt. Er wurde aufgenommen in die Doxa, in die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es in Kapitel 4, und da werden wir auch gleich den Grund erkennen, warum solche Glaubensbekenntnisse notwendig sind, warum man aus der Fülle der Gottesoffenbarung der Heiligen Schriften einige wenige Grundbetatstände herausnehmen muss und zusammenfassen muss als das Wesentliche und Eigentliche des christlichen Glaubens. Der Geist aber sagt mit Nachdruck, dass in späteren Zeiten oder in der Endzeit etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten und so weiter. Betrügerische Geister und Lehren von Dämonen in der Endzeit. Liebe Geschwister, die Religion der Endzeit wird nicht nur Gesetzlosigkeit sein, sondern fromme Gesetzlichkeit. Die Religion der Endzeit, das sagt der Geist Gottes mit Nachdruck, wird gekennzeichnet sein von Visionen, und sie wird eine Erlebnis- und Gefühlsreligion sein, die sich aufbaut auf Visionen, auf Erlebnisse, auf Rauschzustände, auf sensationslüsterne Nachrichten, auf Zeichen und Wunder und Kräfte und Wirkungen. Ja, es ist schon was, wenn da eine Catherine Kuhlmann, die ja inzwischen tot ist, in Jerusalem aufgetreten ist mit gelbem Kleid auf der Bühne bei dem großen Pfingsttreffen, wenn dann die Männer, die nach vorne kamen, reihenweise umfielen wie vom Schlag getroffen und hernach bezeugt haben, das war wie ein elektrischer Schlag. Das war die Fülle des Heiligen Geistes. Da wird man dann happy sein, sagen unsere Jugendlichen. Das ist die religiöse Droge der Endzeit. Jesus wird als Droge verkauft werden. Das ist aber nicht unser Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, sondern Paulus nennt ihn einmal einen andersartigen, fremdartigen oder dämonischen Jesus, der von den Dämonen schon in unserer Zeit aufgebaut wird und der einhergeht mit einem andersartigen, fremdartigen, dämonischen sogenannten Evangelium und der da wirksam wird in einem andersartigen, fremdartigen, dämonischen Geist. Paulus sagt, wenn das kommt, das würdet ihr wohl annehmen. Aber wenn ich euch Jesus Christus, den Messias, den Sohn Gottes verkündige, den lehnt ihr ab. Es ist nicht von ungefähr, dass die Zeichen, Wunder und Machttaten des Antichristen, die er einmal tun wird, in der Wirksamkeit und Energie des Satans, im Griechischen unter denselben Wörtern erscheinen, die in Hebräer 2, Vers 4 von den Aposteln gebraucht werden, die in der Kraft Gottes Zeichen, Wunder und Machttaten vollbrachten, weil Gott mitbezeugte und mit Zeugnis ablegte für das von ihnen verkündigte Wort. Genau dieselben Wörter werden angewendet für das Wirken des Antichristen. Und deshalb sind wir so misstrauisch gegenüber aller Gefühlsreligion. Der Geist Gottes ist kein Geist des Rausches und der Selbstberauschung, sondern ein Geist der Freiheit und der Befreiung, ein Geist der Nüchternheit und der Selbstdisziplin. Berauschet euch nicht mit Wein, aber auch generell, berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Der Heilige Geist ist also das Gegenteil von Selbstberauschung. Diese Religion der Endzeit wird jede klare Wortorientierung ablehnen. Man sagt ja heute schon, wenn man sich trifft unter dem Vorzeichen Charisma, Europa, Ökumene, so geschehen in Straßburg, mit dem herzlichen Grußwort des Papstes an all die lieben Geschwister, auch aus den Freikirchen, sogar von den Baptisten. 18.000 Leute hatten sich dort versammelt. Hört ihr den Wecker läuten? Charisma, Ökumene, Europa. Und dann fehlt nur noch der Papst und die Mutter Maria als die Quelle aller Gnadengaben. So sagt man dort. Und dann sagt man Grundfeste der Gotteswirklichkeit, der Wahrheit. Er will ihm also in dieser Zeit Instruktionen geben. Und seht einmal, in diesem Wort des Paulus leuchtet wie in einem Transparent etwas auf von dem Willen und Wünschen und von der Absicht unseres Herrn Jesus Christus.